Geologia. Weltkenntnis.
Am Telefon begrüße ich Dirk Rohrbach, der seit vielen Jahren die Welt und vor allem den amerikanischen Kontinent bereist. Und das, obwohl er eigentlich einen ganz anderen Beruf erlernt hat. Dirk, herzlich willkommen.
Hallo, servus Matthias.
Man nennt dich Arzt, Journalist, Fotograf oder auch Abenteurer. Als was würdest du dich bezeichnen?
Ich glaube primär sogar als Reisender. Das macht, glaube ich, am meisten aus. Alles andere stimmt vielleicht zu einem gewissen Teil, aber die Essenz, glaube ich, meines Lebens im Moment ist das Reisen, das Unterwegssein.
Ursprünglich bist du, wie gesagt, Arzt. Wie kam es dazu, dass du den Weg des Reisenden eingeschlagen hast?
Also in meiner Brust, da haben schon immer ganz viele Herzen geschlagen und eines eben für die Medizin, ein anderes fürs Radio machen, ein drittes mindestens fürs Reisen und Geschichten erzählen. Und dann habe ich vielleicht ein bisschen deutlicher auf das eine gehört als das andere und das entwickelt eine gewisse Dynamik natürlich, wenn man sich dann irgendwann mal für einen Weg auch entscheidet. Ich finde es einfach wahnsinnig spannend, unterwegs zu sein und immer wieder auf Neues zu treffen, mich mit neuen Dingen arrangieren zu müssen und Neues kennenzulernen.
Deine großen Reportagen der letzten Jahre befassen sich ja alle mit dem amerikanischen, mit dem nordamerikanischen Kontinent und seinen Ureinwohnern. Woher kommt die Faszination für diese Menschen und ihr Land?
Wahrscheinlich hat das irgendwie in der Kindheit angefangen. Ich bin schon auch mit amerikanischen Filmen und Serien vor allen Dingen groß geworden und irgendwie war da von Anfang an eine große Faszination. Und als ich dann zum ersten Mal in Amerika war, vor genau 25 Jahren, da war vieles anders und trotzdem alles noch spannender. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, da gibt es so viel zu entdecken, was ich kennenlernen möchte, bin immer wieder hingereist und fand vor allen Dingen neben der grandiosen Landschaft, die natürlich dort auch zu finden ist, die Menschen so faszinierend, weil sie vielfach ganz anders an Dinge herangehen, weil sie vielleicht ein wenig offener, abenteuerlicher sind, weil sie mehr wagen, größer träumen. Und ich bin dran geblieben, hatte das Gefühl, dann geht so eine Tür nach der anderen auf. Man kommt in Bereiche, die von Anfang an vielleicht gar nicht so absehbar waren und entdeckt völlig unerwartet. Und das eben war dann auch die Faszination für die Ureinwohner.
Nun hast du ja dort sicher einiges an Kontakten geknüpft. Gibt es Leute, die du immer wieder besuchst auf deinen Reisen?
Bei mir ist tatsächlich so, dass nach der eigentlichen Reise die Reise noch gar nicht zu Ende ist, sondern das weitergeht und ich träume davon. Ich habe die Bilder natürlich, mit denen ich ja auch arbeite. Ich habe Interviewmaterial gesammelt und so bleibe ich irgendwie am Thema dran. Reise in der Regel dann auch nach der Reise nochmals an diese Orte, besucht die Menschen, auch um zu wissen, wie es weitergegangen ist oder auch um nachzufotografieren manchmal. Und mit den Lakota Sioux zum Beispiel verbindet mich seit über 15 Jahren eine ganz intensive Freundschaft. Ich habe einen Verein gegründet zusammen mit anderen Menschen zur Unterstützung indigener Völker. Da unterstützen wir eben auch nachhaltig Projekte für die Lakota Sioux, Sprachprojekte vor allen Dingen für Kinder und Jugendliche. Und da gibt es natürlich immer wieder Anlaufstellen und Freundschaften, die in den Jahren entstanden sind, ja.
Wenn du von Sprachprojekten sprichst, geht es da um die Erhaltung deren ureigener Sprache? Denn ich denke mir, nicht nur die Menschen, sondern auch deren Sprache ist ja vom Aussterben bedroht.
Genau, die waren über Generationen hinweg per Gesetz verboten. Jetzt sind sie wieder erlaubt, aber es fehlen einfach Menschen, die sie heute noch fließend und vor allem im Alltag beherrschen. Und da gibt es seit einigen Jahren vermehrt Bestrebungen zu retten, was noch zu retten ist letztendlich. Und es gibt tatsächlich leider nicht mehr so wahnsinnig viele Sprachen der Ureinwohner, die wirklich eine realistische Chance haben zu bestehen. Lakota, die Sprache der Sioux-Indianer, gehört dazu. Wir waren im letzten Herbst mit einer Spendenreise, die wir auch seit vielen Jahren machen, in Süd-Dakota und haben dort eine Lakota-Waldorf-Schule unterstützt. Die unterrichten Kindergartenkinder und die erste Klasse ausschließlich in Lakota. Das heißt, der ganze Unterricht findet in der Sprache der Ureinwohner statt. Und weil die Kinder spielerisch herangeführt werden, greifen sie auch ganz schnell diese Sprache wieder auf. Und es ist dann einfacher, die auch weiterzuentwickeln. Und solche und ähnliche Projekte haben wir uns auch für die nächsten Jahre vorgenommen.
Was bewegt dich denn dazu, anderen von deinen Reisen und den Menschen, die du dort kennenlernst, zu erzählen?
Ich habe schon das sehr oft als Geschenk empfunden, wie die Menschen mir begegnet sind, wie offen sie waren, was sie alles mit mir geteilt haben. Und manche haben auch tatsächlich ganz offensiv gesagt, wenn du das teilen möchtest, wenn du zurückgehst, dann erzähl bitte den Leuten auch, wie wichtig zum Beispiel für uns die Verbindung zur Natur ist. Und dass da fast eine spirituelle Verknüpfung auch existiert, die wir bewahren müssen, die wir an unsere Kinder weitergeben müssen. Und ich habe das ein Stück weit vielleicht sogar als Verpflichtung angesehen, aber ich fände es einfach schade, wenn ich das für mich alleine behalte, weil ich glaube, dass da ganz viel Erkenntnisse und Wahrheiten stecken, die andere Menschen sicher auch hören möchten oder von denen sie vielleicht auch profitieren können. Und auch deshalb habe ich mich entschlossen, eben das nicht nur im Kämmerlein für mich nochmal nachzuvollziehen, sondern zu teilen.
Wenn du unterwegs bist, dann hast du ja auch eine ganz spezifische Art, auf die Leute zuzugehen. So hast du dir für deine Reise den Yukon runter sogar dein Fortbewegungsmittel selbst gebaut. Was für ein Gefährt war das denn?
Ich habe mir ein Kanu aus Birkenrinde gebaut. Einmal hat mich die Idee fasziniert, in einem Gefährt unterwegs zu sein, was ich selbst mit eigenen Händen gebaut habe. Und dann war aber mir auch wichtig, eben bei dieser Reise wieder den Menschen am Fluss zu begegnen. Und das sind fast alles Ureinwohner. Viele davon sind Athabasken-Indianer, die früher selbst in Kanus aus Birkenrinde unterwegs gewesen sind. Die andere Entscheidung war, dass ich auch ganz bewusst alleine unterwegs bin. Mir ist es immer auch wichtig, alleine unterwegs zu sein, weil ich das Gefühl habe, dass die Begegnungen mit den Menschen viel intensiver sind. Man ist irgendwann auf Hilfe angewiesen. Menschen kommen öfter selbstverständlicher auf einen zu und deswegen war auf der einen Seite die Entscheidung, ein Boot aus Birkenrinde zu nutzen, auf der anderen Seite eben tatsächlich alleine unterwegs zu sein, die Kombination, die die Reise eben dann so spannend gemacht hat.
Der Yukon ist ja jetzt nicht der Rhein oder der Neckar oder die Dreisam, das ist ja ein wilder Fluss. Wie hält dieses Kanu das aus?
Leider nicht so entspannt, wie ich es gehofft hatte und nicht so zuverlässig. Mein Baumeister, mit dem ich es in Ontario gebaut habe, sagte, das ist ein super Boot, da hast du überhaupt keine Probleme mit, bis zum Beringmeer zu kommen. Aber diese Kanus, diese Birkenrindenkanus wurden eben vor allen Dingen auf den Seen genutzt, in der Region um die großen Seen in Nordamerika. Die Athabasken selbst haben in der Regel keine langen Reisen mit ihren Booten auf dem Yukon gemacht, sondern das waren Jagdkanus. Ich hingegen war anders unterwegs und da musste ich tatsächlich wahnsinnig aufpassen. Ich hatte gleich am zweiten Tag meiner Reise auf einem der Quellseen einen Unfall. Ich bin von Wind und Wellen gegen die Ufersteine geschleudert worden. Da war das eine Heck zerfetzt. Ich war völlig frustriert, weil ich dachte, am Anfang gleich so ein Totalschaden. Das ist ja Wahnsinn. Wie geht denn das weiter? Kann ich überhaupt weiterfahren? Und ab diesem Zeitpunkt war klar, dass ich immer den Fokus drauf legen muss, aufzupassen, wo lande ich an? Sind da irgendwo Steine? Wo lege ich das Boot hin? Sonne darf nicht drauf scheinen, sonst fängt das Harz, mit dem die Nähte abgedichtet waren, an zu schmelzen. Also es war im Grunde an jedem zweiten Tag eine Reparatur notwendig. Ich habe dann von einem Polizisten, der mich zwischendrin mal retten musste, einen Bunsenbrenner geschenkt bekommen. Und der wurde zum wichtigsten Werkzeug. Im Schnitt habe ich jeden zweiten Tag wirklich irgendwelche Harzstellen nochmal geflickt. Aber unterm Strich hat das Boot eben gehalten bis zuletzt und wahrscheinlich war ich nur nach diesem Unfall am Anfang auch ein bisschen panisch. Und die Indianer früher waren einfach entspannter, nehme ich an, und haben dann auch in Kauf genommen, dass halt manchmal vielleicht irgendwo Wasser reingelaufen ist und dann hat man es halt später wieder repariert.
Am 2. Februar wirst du jetzt mit deiner Reportage Yukon auf der Mundologia in Freiburg zu Gast sein. Was erwartet die Besucher denn bei deinem Vortrag?
Ich freue mich erstmal total drauf, weil ich war im letzten Jahr schon mal auf der Mundologia, habe dort einen Vortrag gezeigt in kleinerem Rahmen und jetzt darf ich in den großen Konzertsaal, da freue ich mich sehr drauf. Und ich arbeite ganz viel mit Interview-Ausschnitten, also mit Interviews, die ich unterwegs gesammelt habe, sodass die Menschen ihre Geschichten tatsächlich selbst erzählen. Ich glaube, das macht es besonders authentisch und sehr nah dran. Dann habe ich natürlich Überblendungen. Es gibt ein paar wenige Filmsequenzen im Wesentlichen, aber einfach Bilder. Und es bleibt viel Zeit, all diese Dimension, dieses epische Ausmaß, das Natur und vor allen Dingen der Fluss dann bekommt, auf sich wirken zu lassen. Dazu erzähle ich live. Und ich glaube, dass sehr viel vom Geist des Unterwegsseins und vor allen Dingen von diesen ganz besonderen Momenten auf dem Fluss spürbar ist. Mir hat eine Indianerin prophezeit, dass nichts mich so sehr berühren wird, wie hier draußen auf dem Fluss zu sein. Und in dem Moment, als sie das sagte, war mir nicht ganz genau klar, wovon sie sprach. Aber rückblickend ist genau das passiert. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen was von dem auch teilen kann, wenn ich dann am Samstag in Freiburg bin.
Dirk Rohrbach ist am Sonntag, den 2. Februar 2013 um 12 Uhr auf der Mundologia im Rolf-Böhme-Saal zu sehen und zu hören. Ich sage an der Stelle herzlichen Dank für das Interview, für deine Zeit. Vielleicht sehen wir uns auf der Mundologia. Ich werde da sein und wünsche dir viel Erfolg bei deinen Vorträgen und bei deinen Reisen.
Ich danke dir sehr, Matthias, und sag auf jeden Fall Bescheid und Hallo, wenn ich dann vorne bin.
Werde ich machen. Mach's gut.
Danke dir, ciao.